SWR Kultur Hörbuch
Xerox, Roman von Fien Feldmann, Folge 9. Es liest Maria Wördemann.
Er probiert eine neue Taktik. Er sagt beruhigende Dinge und benutzt oft das Wort spannend. Es gibt eine Website, auf der kann man nachsehen, wie hoch in 40 Jahren in der eigenen Wohngegend das Wasser stehen wird. Bei mir sind das 4 Meter. Das ist spannend. An diesem Gedanken lasse ich den Coach nicht teilhaben. Ich könnte höchstens sagen, dass ich mir Sorgen um die Umwelt mache, und dann würde er verständnisvoll nicken und sagen, tun wir das nicht alle? Er fragt mich, ob ich mich gerne im Kundendienstsektor weiterentwickeln möchte. Sie helfen doch sicher gerne Menschen. Er sieht mich durchdringend an. Das ist ein großartiger Ausgangspunkt. Ich will nicht in meinen Online-Kalender eintragen müssen, wie viel Zeit ich wofür gebraucht habe. Ich will nicht in meiner Mittagspause zum Zahnarzt gehen. Ich will keine Betriebsausflüge mit den Kolleginnen und Kollegen machen. Ich will keine Eile und kein arbeitgeberfinanziertes Fitnessabonnement. Ich will kein Kroketten-Sandwich, wenn es im Unternehmen etwas zu feiern gibt. Und ich will auch kein Weihnachtspäckchen. Aber das alles kann ich meinem Coach nicht erzählen, denn dann kann ich die Rückkehr zu meiner Maschine vergessen. Ich tue also so normal wie möglich. Ich habe Freude an meiner Arbeit, sage ich. Der Coach zuckt zusammen. Wahrscheinlich hatte er die Hoffnung schon aufgegeben, dass ich noch etwas sagen würde. Und ich bin gut darin. Oh, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Ich nicke. Können Sie mir etwas mehr darüber erzählen, welche Tätigkeiten Sie als anregend empfinden? Er hält sein Notizbuch jetzt fester, den Stift im Anschlag. Ich traue mich nicht, etwas über den Drucker zu sagen. Naja, das sind eigentlich sehr viele. Der Drucker ist der einzige Grund, warum ich gerne ins Büro gehe. Ich bin den ganzen Tag mit meiner Maschine beschäftigt. Ich mache sie sauber, ermutige sie, beruhige sie, kümmere mich um sie. Ich bin für sie da und sie für mich. Ich empfinde mehr für sie als für wen auch immer, doch das kann ich meinem Coach nicht erzählen. Ich bekomme, wie Sie wissen, gelegentlich eine zusätzliche Aufgabe zugeteilt, die Bearbeitung des Kundendienstpostfachs. Ja, sehr schön, sagt er. Jetzt tut sich was, denkt er. Das sehe ich an seiner aktiven Sitzhaltung. Er macht sich eifrig Notizen, was mir deswegen auffällt, weil ich gar nicht so viel gesagt habe. Was haben Sie dabei gelernt? Ich hasse das Kundendienstpostfach. Ich hasse es, zu unfreundlichen Menschen nett sein zu müssen. Eigentlich ist es, wie Sie schon sagten, Menschen helfen. Das will ich. Ja, interessant. Er nickt zustimmend, während er sich wieder seinem Notizbuch zuwendet, das Wort helfen aufschreibt und es doppelt unterstreicht. Coach, das ist überhaupt nicht, was ich möchte. Ich möchte einfach meine Briefe ausdrucken und verschicken und dann und wann die Tonerkartuschen austauschen. Ich möchte an meinem Papier fühlen können, ob es für den jeweiligen Tag geeignet ist, wie ich es immer tue. Ich möchte jeden Tag in mein kleines Kämmerlein gehen und dort in Ruhe gelassen werden. Ich möchte morgens meinen Drucker anmachen und seinen Aufwärmgeräuschen lauschen, während ich den ersten Schluck Kaffee trinke aus der Tasse, die ich immer benutze und die ich selbst abwasche, wenn nötig. Ich möchte den Tag mit meinem Gerät verbringen, die Stapel gedruckter Briefe wachsen sehen. Ich möchte die Umschläge zählen, sie kategorisieren und in kleinere Stapel aufteilen, Adressetiketten ausdrucken und aufkleben. Ich möchte zusehen, wie sich das Sonnenlicht auf meiner Wand verändert. Ich möchte durch die Einfachverglasung des Fensters den Straßengeräuschen lauschen. Den Polizeisirenen, einer Fahrradklingel, lachenden und plaudernden Menschen, hupenden Autos, einer Schiebetür, die auf- und zugeht, einer Motorroller-Alarmanlage in der Ferne, einer Tram am Ende der Straße, einem Flugzeug, das niedrig vorbeifliegt, Regentropfen auf eben dieser Scheibe. Und den Geräuschen drinnen. Dem vertrauten Knarzen des Fußbodens, dem Brodeln der Kaffeemaschine, dem Zuschlagen der Eingangstür, dem Geräusch der Schreibtischstuhlrollen auf dem Holzboden. dann möchte ich sicher in meinem Unterschlupf sitzen bleiben, zusammen mit meiner Maschine, beschützt und glücklich.
Ein Führungsseminar ist etwas ganz Normales in einem Lebenslauf. Als ich gerade an die Uni kam, landete ich zwischen lauter Mitstudierenden, die meisten 18 wie ich, die sich völlig ohne Ironie oder Scham darauf vorbereiteten, Teil des Systems zu werden. Als der Dekan uns Erstsemester begrüßte, stand hinter ihm auf einer großen Leinwand »Today's Students, Tomorrow's Leaders«. Viele der Studierenden im Saal glaubten diesen Slogan nicht nur, sie strebten ihn auch an. Und das tun sie heute, fast 10 Jahre später, immer noch. Um das Gesicht der Macht zu werden.
Während der langen Ausführungen des Coaches über sich selbst habe ich darüber nachgedacht, wie ich es anpacken werde. Ich bin stolz auf meinen Plan. Endlich kommt ein bisschen Schwung in mein Leben. Endlich passiert etwas. Ich packe die Gelegenheit beim Schopfe, oder wie sagt man noch gleich? Wenn ich diese Kiste einmal geöffnet habe, ist das der erste Schritt hin zur Lösung meiner Probleme. Der Drucker ist zu groß, zu schwer, der muss hier bleiben, aber das Paket kriege ich hin. Meine Maschine ist geduldig, die kann warten. Und dieser Ashram hat uns allen dreien enorm gut getan. Meditation ist allgemein etwas, das ich meinen Klienten immer empfehle. Sich mal kurz auf sich selbst konzentrieren, einchecken. Was fühle ich gerade eigentlich? Und für sie geht es sowohl um den Geist als auch um den Körper. Die kann man natürlich auch nicht getrennt betrachten. Für ihre Allergie kann Meditation sogar die Lösung sein. Der Coach wird immer enthusiastischer. Immer mehr alternative Heilmethoden zeigen Wirkung bei Allergien, denen die Schulmedizin nicht beikommt. Yoga und Achtsamkeitstrainings sind da besonders effektiv. Dieser Mann weiß wirklich überhaupt gar nichts von mir und auch nicht von meiner Allergie. Ich bedauere schon, sie erwähnt zu haben. Ich schicke Ihnen dann noch den Link und den Namen des Programms per Mail. Ein teurer Kurs ist nicht nötig. Fast rutscht mir heraus, zum Glück. Ich habe nämlich gar kein Geld, denn ich bin freigestellt und bekomme nur einen gewissen Prozentsatz meines Gehalts. Er steht auf. Ich begleite sie noch kurz zur Tür. Seine Hand hängt in der Luft. Ich schüttle sie. Es ist Zeit, meinen Plan umzusetzen. Ich müsste noch kurz auf die Toilette. Oh, na dann. Das bringt ihn aus dem Konzept. Sie wissen ja, wo die ist. Jedenfalls vielen Dank. Das hat mir sehr geholfen. Zusammen gehen wir, Schritt für Schritt, Richtung Flur. Wenn ich nach Hause komme, lege ich gleich mit den Übungen los. Der Coach klatscht in seine Surferhände und sagt ehrlich erfreut, ich bin froh, das zu hören, mein Vorname. Er geht zur Büroküche, ich zur Toilette. Teil 1 meines Unterfangens hat schon mal geklappt. Als ich am Ende des Flurs, kurz vorm Treppenhaus bei den Toiletten ankomme, öffne ich die Tür, wobei ich die Klinke deutlich hörbar betätige. Dann schleiche ich über den Marmor zur Treppe. Da liegt Teppichboden, fahl geworden vom vielen Darüberlaufen. Die 4. Stufe knarzt, das weiß ich. Mein jahrelanges Training, mich so lautlos wie möglich durchs Gebäude zu bewegen, zahlt sich endlich aus. Wenn jetzt jemand die Treppe herunterkommt, habe ich ein Problem. Was soll ich dann sagen? Ich habe kein Recht, mich hier aufzuhalten. Ich bin freigestellt. Ich habe sogar eine Erklärung unterschrieben. Ich habe keine Ausrede und wirke immer, als hätte ich etwas zu verbergen, weil ich die Menschen nicht automatisch anlächle. Obwohl jemand in meinem Büro sitzt? Ich höre keine Druckergeräusche, aber man weiß ja nie. Vielleicht wollte sich jemand mal kurz zum Deep Work absondern, in einen Konzentrationsraum zurückziehen. Mein Büro ist dafür ideal. Wenn da jemand sitzt, was dann? Dann habe ich ein Problem. Ich bin fast oben, als ich höre, wie sich im 1. Stock eine Tür öffnet. Schnell, nach unten. Ist das jetzt zu viel Stress für mich? Nicht, dass ich gleich einen anaphylaktischen Schock bekomme. Das wäre äußerst unpraktisch. Ruhig durchatmen. So leise wie möglich. Ich stehe in der Mitte der Wendeltreppe, unsichtbar für die Person im 1. Stock. Es sei denn, sie kommt nach unten. Ich atme so lautlos wie möglich. Wenn der Coach jetzt mit seiner Teetasse aus der Küche kommt, sieht er mich hier stehen, reglos auf der 5. Stufe der Treppe. Vielleicht kann ich dann so tun, als machte ich eine Meditationsübung. Die Person im 1. Stock geht in einen anderen Raum. Aber für wie lange? Jetzt muss ich schnell machen. Ich gehe geräuschlos und so zügig und lässig wie möglich die Treppe hinauf, mache große, leise Schritte in Richtung meines Büros und greife nach der Türklinke. Jetzt oder nie. Mein Büro ist leer. Auf dem Drucker liegt eine Staubschicht. Hat denn niemand das Gerät angerührt, seit ich zuletzt hier war? Ist meine Arbeit so überflüssig? Keine Sorge, flüstere ich leise. Ich vergesse dich nicht. Natürlich würde ich den Drucker am liebsten mitnehmen, aber er ist zu groß, um ihn hochzuheben. Er könnte mir aus den Armen rutschen, und das Risiko möchte ich nicht eingehen. Schon bei dem Gedanken wird mir schwindelig. Jetzt, wo ich ihn endlich wiedersehe, würde ich ihn gerne zumindest abwischen oder mit dem Finger »Ich bin schmutzig« in den Staub schreiben. Der alte LKW-Witz würde ihm sicher gefallen. Aber wenn ich etwas Lustiges in den Staub schreibe, wissen meine Ex-Kolleginnen und Kollegen sofort, wer es war. Niemand sonst in diesem Büro hat auch nur einen Funken Humor. Das Paket steht noch genau da, wo ich es zurückgelassen habe, mitten auf dem Schreibtisch. Ungeöffnet. Ich weiß, dass es schwer ist, doch ich bin es inzwischen gewöhnt, sein Gewicht zu schleppen. Es fühlt sich an wie ein Teil von mir, so viel Zeit habe ich mit diesem Paket verbracht. So langsam bin ich mit ihm gegangen, die Kiste in beiden Armen, als wiegte ich ein Baby. Sie passte genau. Als ich sie damals abstellte, fühlte es sich an, als fehlte mir ein Körperteil. Der wird jetzt wieder angenäht. Freuen tut mich das nicht gerade. Dieser Körperteil macht mich vielleicht krank, er schwächt mich, aber er gehört nun mal zu mir und ich muss mit ihm zurechtkommen. Das Paket im Arm drücke ich mit dem Ellenbogen die Türklinke herunter. In 4 Schritten bin ich an der Treppe. In 0,0 stehe ich unten. Hinter der Küchentür höre ich einen Löffel gegen ein Teeglas klirren. Jetzt muss ich schnell sein. Ich bin wachsam, aber nicht gestresst. Ich schleiche zur Ausgangstür. Jetzt habe ich das Paket und werde endlich eine Antwort auf meine Fragen bekommen. Ich muss es einfach nur öffnen, mir den Inhalt ansehen, den Absender aufspüren. Eigentlich ist alles sehr überschaubar. Die Holztür klemmt. Ich höre, wie die Klinke der Küchentür im Flur hinter mir heruntergedrückt wird. Jemand kommt. Ich trete gegen die Unterkante der Tür. Gerade noch rechtzeitig geht sie auf. Und mein Paket und ich witschen in einer flüssigen Bewegung hindurch. Dann fällt die schwere Holztür hinter mir ins Schloss. Draußen ist es brüllend heiß und ich brauche mindestens eine Dreiviertelstunde zu Fuß nach Hause, mit der Kiste auf dem Arm. Ich schwitze jetzt schon. Doch ich weiß, ich schaffe das. Mein Körper wird mitmachen. Ich habe einen wichtigen Schritt in meiner Entwicklung gemacht. So fühlt es sich an. Ich habe meine Grenzen verschoben. Mein Coach wäre, würde er die Situation wirklich verstehen, mich wirklich verstehen, stolz auf mich. Als ich mit brennenden Armen und völlig durchgeschwitzt zu Hause ankomme, hängt der Zettel dort noch immer. Natürlich, das hier ist kein Zettel, der einfach so verschwindet. Ein schöner Zettel mit einer zittrigen, bedrohlichen Handschrift. In einem Chatforum habe ich mal von einem Mann gelesen, der in seiner Wohnung jede Menge Post-its vorfand, die an ihn gerichtet waren. Er bat um Hilfe. Es gebe keine Anzeichen für einen Einbruch, es sei kein Eigentum entwendet worden und seine Wohnungstür sei gut gesichert. Wo kämen bloß diese mysteriösen Post-its her? Verstehe irgendjemand, was darauf stand? Die Schwarmintelligenz schickte ihn letztendlich zum Neurologen. Sie hatte recht. Es stellte sich heraus, dass er die Nachrichten selbst geschrieben hatte und sich daran nicht mehr erinnern konnte. Etwas drückte auf einen Teil seines Gehirns, ein gutartiger Tumor in seinem Stirnlappen. Dadurch litt er an Verfolgungswahn und Gedächtnisverlust. Er wurde in ein Krankenhaus überwiesen, operiert und Monate später meldete er sich wieder im selben Thread. Danke euch allen.
Ich bin so froh, wieder der Alte zu sein.
Ich betrete meine Wohnung und stelle das Paket auf das Tischchen am Fenster. Das Tischchen, das ich speziell hierfür abgewischt habe. Die Umstände in diesem Moment müssen perfekt sein. Das ist mir wichtig. Dann weiß ich zumindest, dass es nicht an mir gelegen hat. Ich sehe hinaus, um zu kontrollieren, ob nicht zufällig ein Flugzeug vorbeifliegt und Kondensstreifen am Himmel hinterlässt, in die falsche Richtung. Das würde die Symmetrie des Augenblicks stören, und das kann ich jetzt gerade nicht brauchen. Endlich habe ich die Zeit und die Aufmerksamkeit, dieses Paket unter die Lupe zu nehmen. Es ist eine Holzkiste, umwickelt mit mehreren Schichten durchsichtigem Klebeband. Darauf ein Aufkleber mit meinem Namen und der verkehrten Büroanschrift und weiter nichts. Von außen lässt sich nicht nachvollziehen, woher das Paket kommt oder was darin sein könnte. Der Deckel unter dem Klebeband ist verschraubt. Ich habe keinen Schraubenzieher. Morgen muss ich mit dem Zug zu meiner Mutter. Davor habe ich keine Zeit, in den Baumarkt zu gehen und einen Schraubenzieher zu kaufen. Also muss ich hinnehmen, dass das Paket noch eine Weile verschlossen bleibt. Was ist schon ein Tag in einem Menschenleben? Ich hasse es, zu meiner Mutter nach Hause zu fahren, aber ich habe es ihr versprochen. Und der Coach sagte, es sei vernünftig, sich öfter mit Familie und Freunden zu treffen. Mein Körper wird schwächer, je mehr ich mich der Provinzstadt nähere, diesem Ort, der in meinen Träumen immer wieder anders aussieht. Mal wie ein Labyrinth, mal wie eine Wüstenstadt, mal wie ein dunkles Feld voller abgestorbener Bäume mit einer blauen Eule, die von hoch oben auf einem Ast auf mich heruntersieht. Trotzdem fahre ich. Mit dem Zug sind es 3 Stunden, und je länger ich in dem immer leerer werdenden Großraumwagen sitze, desto näher bin ich einer Panikattacke.
Die Straße und das Viertel, der Parkplatz und die Gassen, die darf es nur in meiner Erinnerung geben, nicht in echt. Übrigens auch in meiner Erinnerung nicht allzu prominent, bitte. In echt gibt es sie nicht mehr, nicht in dieser Welt, nicht in meinem Leben, wie es jetzt ist. Das darf nicht sein. Dies sind Orte von früher, und das sollen sie bleiben. Bei dem Gedanken, die Straße zu betreten, wird mir schwindelig und warm, als säße ich auf der Rückbank eines alten Busses, der zu schnell durch Serpentinen kurft. Das hier war eine schlechte Idee. Ich sollte mich fernhalten. Warum komme ich überhaupt her? Und warum gerade jetzt? Jeder weiß doch, dass in den Sommerferien die beste Zeit ist, um dieses Viertel zu besuchen. Die Bewohner sitzen jetzt oft in ihren Vorgärten, gerne am Grill. Läuft gerade ein internationales Fußballturnier? Glück gehabt. Dann hängt die Straße voller oranger Wimpel, wie die doppelreihigen Schneidezähne eines gelangweilten Raubtiers. Aber Vorsicht! Das ungefragte Fotografieren der Einwohner wird ihnen nicht gedankt. Es stimmt tatsächlich, dass kürzlich eine Einwohnerin mit 52 Messerstichen getötet wurde. Das haben Sie in der Zeitung ganz richtig gelesen. Ja, es liegt noch ein Trauerstrauß vor der Tür. Darauf gehen wir bei der Führung nicht näher ein. Nein, leider, die polizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Wir können uns deshalb noch nicht dazu äußern. Die Temperatur ist hier genauso hoch wie im Rest der Stadt. Sie brauchen Ihre Kleidung also nicht anzupassen im Laufe der Tour. Die Währung ist auch dieselbe. Allerdings können Sie Ihr Urlaubsbudget nur in einem halbleeren Telefonladen ausgeben. Essen gibt es am Imbiss. Erschwingliche, einfache, nationale Küche. Dieses Viertel wird zu Recht ein rauer, ungeschliffener Diamant genannt. Wegen eben dieser Ecken und Kanten lohnt sich ein Ausflug. Es ist außerdem wissenswert, dass viele Bewohner des Viertels ursprünglich von hier stammen. Es ist einer der wenigen traditionellen Orte der Stadt. Diese Unberührtheit soll natürlich auf keinen Fall durch Gentrifizierung verloren gehen. Das wäre jammerschade. Der Gedanke an die niedrigen Arbeiterhäuschen, in denen der Schimmel die Zimmerdecken schwarz färbt, wo die Gärten mit Unkraut überwuchert sind, geben Menschen aus anderen Vierteln, die nie einen Fuß hierher setzen, ein Gefühl der Authentizität. Das Gefühl, dass sie in einer echten Stadt wohnen, die diesen Namen verdient. Das ist ein gutes Gefühl. Wir sagen Ja zum guten Gefühl.
Früher, wenn ich meiner Mutter etwas erzählte, verstand sie nur selten, wovon ich sprach. Sie gab mir Antworten, die nichts mit meinen Fragen zu tun hatten. Wenn es mir nicht gut ging, gab sie mir einen Bergkristall, den ich nachts unter mein Kopfkissen legen sollte. In den letzten Jahren war sie viel allein. Was aus ihrem Bekanntenkreis geworden ist, weiß ich nicht genau. Sie sitzt fast den ganzen Tag am Computer und bestellt Dinge, die sie dann nicht auspackt. Ab und zu kommt die Nachbarin vorbei, aber die hasst sie. Ja, die Frau, so nennt sie die Nachbarin immer. Die Frau tut zwar so, als würde sie sich um mich kümmern, aber eigentlich guckt sie bloß, was sie klauen kann, wenn ich mal kurz nicht aufpasse. Wenn ich das Haus meiner Mutter betrete, riecht es immer nach ätherischen Ölen. Jedes Mal, wenn ich sie besuche, kommt mir das Haus kleiner vor. Wir setzen uns an den Tisch, auf dem ein unechtes Teelicht steht. Die Plastikflamme flackert. Das gehört so. Wir essen Süßkartoffeln. Laut meiner Mutter ist das gute Energie. Ich erzähle ihr nicht von meiner Freistellung. Ich sage nichts von dem Paket, nichts von dem Zettel an meiner Tür. Meine Mutter fragt nicht, wie es mir geht. Meine Oma fragte früher auch nie, wie es ihr ging. Und die Mutter meiner Oma fragte meine Oma das auch nie. Und die Mutter der Mutter meiner Oma fragte das die Mutter meiner Oma auch nie. Und so weiter. Deshalb essen wir in Stille.
Habe ich von dem Mann am Hauptbahnhof erzählt? Ich nahm morgens den Zug zu meiner Mutter. In der großen Bahnhofshalle, am Fußende der Rolltreppe zum Bahnsteig 1, lag ein Mann auf der Seite. Ich sah ihn schon von Weitem. Menschen liefen einfach an ihm vorbei. Er trug eine fahlbraune Jacke. Ein merkwürdiger Ort für einen Obdachlosen, unten an einer Rolltreppe. Als ich näher kam, sah ich, dass es kein Obdachloser war, sondern ein Mann um die 60, der mein Vater hätte sein können. Er war ganz bleich. Ich fragte ihn, wie es ihm gehe, und er sagte, »Nicht so gut, meine Liebe. Mir ist ein bisschen schwindelig.« In dem Moment kam die Bahnhofspolizei und schob mich zur Seite. Wie lange hatte er wohl dort gelegen? Alle hatten einen Bogen um ihn gemacht. Menschen hatten ihn also sehr wohl gesehen. Wann soll man wegsehen und wann nicht? Wenn jemand zu sterben droht, doch sicher nicht. Abends im Zug nach dem Besuch bei meiner Mutter sah ich die Lichter hinter den Fenstern der Häuser, an denen wir vorbeirasten. Es sah gemütlich aus. Ich war ganz allein im Wagen und dachte, so gehört sich das nicht. Ich gehöre nicht in diesen Zug, nicht um diese Uhrzeit, einer Uhrzeit, wo Menschen zusammen auf einer Couch sitzen. Ich gehöre auch in eine Wohnung, in der Licht brennt. Ich sollte nicht in eine Wohnung zurückkehren müssen, in der es dunkel ist. Eine Wohnung, in der es, wenn ich still bin und mich nicht bewege, so ist, als wäre dort nichts. Als gäbe es dort kein Leben.